Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host und sende wie immer aus Rostock City. Heute mit Episode 96 und zwei absoluten Powerfrauen, über die ich mich freue. Martina Hesse und Ute Hamelmann sind zu Gast. Die beiden haben ein wunderbares Buch geschrieben, ein Actionbook für Frauen, die anders leben und arbeiten wollen. Das Thema interessiert mich natürlich, denn wie ihr vielleicht wisst, lebe ich ja allein unter Frauen mit meiner lieben Ehefrau und unseren lieben drei Töchtern zusammen. Und natürlich liegt mir da das ganze Thema auch am Herzen, denn was soll denn diese männerdominierte Arbeitswelt bitte? Martina und Ute bringen unterschiedliche Backgrounds und super spannende Stories mit an den Start und vereinen diese. Die Ute ist nämlich Design-Thinkerin, sie ist Agile-Coach, sie ist Innovationsmanagerin und die Martina Hesse ist Schauspielerin. Und was Schauspiel eigentlich mit Innovation und New Work zu tun hat, das verraten uns die beiden heute in diesem Podcast. Es geht außerdem um Cartoons, es geht um inspirierende Quotes, es geht um Angela Merkel und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und bedanke mich nochmal bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, die auch diese Folge wieder unterstützen. Eure Digitalagentur für Recruiting, Kommunikation und Digitalisierung, alles aus einer Hand. Über 100 kreative Köpfe seit mehr als 20 Jahren gibt's Mandarin. In diesem Jahr wird Geburtstag gefeiert. Schaut doch gerne mal vorbei auf mandarin-medien.de. So, und jetzt starten wir einmal durch mit Martina und Ute. Unsere Zeit ist jetzt. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Ute und Martina heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus Rostock.
Grüße aus Berlin.
Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Wir wollen heute sowohl über euer Buch sprechen. Vielen Dank, dass ihr mir das geschickt habt. Die Hörerinnen können das jetzt nicht sehen, aber ich halte das gerade in die Kamera. Unsere Zeit ist jetzt. Letztes Jahr habt ihr das veröffentlicht. Vielen Dank dafür und wir wollen aber auch über euch sprechen und euch kennenlernen, denn ihr habt ganz interessante und auch sehr unterschiedliche Stories, die ihr so ein bisschen auch zusammenführt in dem Buch. Und ich habe ja eine schöne Einstiegsfrage, in der ihr dann auch gleich mal so ein bisschen drauf eingehen könnt. Wie würdet ihr denn meiner 8-jährigen Tochter Mathilda erklären, was ihr tut? Martina, fang du doch mal bitte an.
Ich bin von Haus aus Schauspielerin, Martina Hesse. Und in der Zusammenarbeit mit Ute bringe ich andere Menschen dazu, über sich hinauszuwachsen oder Ideen und Impulse, die die so haben, ins Handeln zu bringen. Also, dass die auch wirklich was machen, die Menschen. Ja, weil in der Schauspielerei gibt's ganz viel Methoden, wie man das erlernt, wie man sowas fühlen lernt, wie man in eine Umsetzung kommt, weil die Schauspielerei ist halt eine Kunst, die funktioniert nur, wenn man was macht. Und das kann jeder lernen. Also ich glaube auch, dass eigentlich du, Mathilda, das wahrscheinlich auch ganz gut weißt, weil du noch nah dran bist am Spielen. So.
Vielen Dank. Und Ute, was würdest du sagen zu Mathilda?
Ich würde Mathilda sagen, wir möchten die Welt gleichberechtigter, nachhaltiger und menschlicher machen, weil wir finden, dass noch in ganz vielen Bereichen ganz viele Männer das Sagen haben und wir sind gegen Hierarchien und gegen höher, schneller, weiter. Und wir möchten gerne mit dir zusammen das Klima verbessern und glauben, da gibt es sehr viele Hebel. Und dafür stehen wir, ja.
Ja, ich lebe ja allein unter Frauen, also mit 4 Mädels zusammen. Und beschäftige mich zwangsläufig viel auch mit der Frage, wie Frauen und Mädchen sich entwickeln und welchen Impact sie haben. Wie seht ihr das eigentlich? Bekommen Kinder das schon so mit, dass diese Welt und auch diese Arbeitswelt sehr männlich geprägt und dominiert ist?
Also ich finde nicht. Also ich bin tatsächlich sehr lange in einem Glauben groß geworden oder auch habe so gelebt, dass also ich als Frau genau die Möglichkeiten habe, die auch Männer haben. War da auch vielleicht sehr naiv, aber das habe ich tatsächlich so mitbekommen, auch von zu Hause und auch in der Schule, finde ich, merkt man es nicht. Und in der Berufswelt, dann ist es halt plötzlich alles sehr männlich und plötzlich sind alle Führungskräfte männlich. Und wenn man dann auch wirklich mal mit offenen Augen durch die Welt geht und in Museen reingeht und guckt, Mensch, an den Wänden hängen irgendwie nur Männer und irgendwie überhaupt viele Größen und viele Helden sind irgendwie Superman und so weiter, sind alles fast irgendwie immer nur Männer. Also wenn man dann mal ein Bewusstsein entwickelt, dann merkt man es dann doch. Und mir ist es tatsächlich über die Berufswelt sehr krass aufgefallen.
Wie war es bei dir, Martina?
Ja, in meiner Welt ist es sicher ganz ähnlich. Also ich glaube so von Natur aus, ich hatte zwei Schwestern, also wir waren alle Frauen. Mein Vater hatte drei Mädchen und dieses Denken, dass das natürlich, was natürlich ist, ist, dass alle das gleiche Recht haben, ne? So. Und dann im Theater oder auch in der Ausbildung zum Theater hin, bin ich schon auch auf viele Hierarchien gestoßen. Und das war sicher auch ein Grund, warum ich da nicht für immer bleiben wollte. Also für eine Zeit war das dann okay. Aber es ist schon ein sehr hierarchisch strukturierter Betrieb, so ein Theater. Auch das verändert sich heute. Ich habe aber damals auch gar nicht gespürt oder gewusst, dass man das ja auch ändern kann, sondern ich dachte dann halt, leave it. So. Und das ist eine Erkenntnis, die ich auch mit Ute zusammen ganz stark hatte, so zu merken, ups, in der Zeit, wo ich da auch gearbeitet habe, habe ich dieses System auch nicht wirklich hinterfragt. Ne? Ich habe gedacht, ich muss da drin funktionieren und darauf habe ich mich auch spezialisiert. Und auch dieses Denken finde ich nicht mehr zeitgemäß.
Wir wollen euch natürlich auch noch ein bisschen kennenlernen, also eure ja, Geschichte, wo ihr so herkommt und wie ihr zueinander gefunden habt und wie dann auch dieses Buch entstanden ist. Also gebt uns doch gerne auch mal eure drei Hashtags jeweils. Und Ute, du kannst ja mal anfangen und vielleicht sagt ihr auch was zu euren drei Hashtags. Normalerweise hat ja jeder fünf, aber wir können das ja mal aufteilen auf jeweils drei Hashtags und vielleicht mit einem kurzen Kommentar dazu.
Hashtag Cartoons zeichnen, also das habe ich, Cartoons, ich habe 2000 angefangen, Cartoons zu zeichnen und die im Internet zu veröffentlichen. Und das lief eigentlich immer bei mir beruflich nebenher. Habe auch gebloggt als Cartoonistin und merke jetzt, die Welten wandern immer mehr zusammen, was sehr schön ist. Dann habe ich Hashtag Innovationsmanagement. Da bin ich bin seit 2001 bei der Westdeutschen Lotterie tätig und habe 2016 das Innovationsmanagement kennengelernt. Und das war für mich so ein Heureka oder so ein Wow-Moment, weil da liefen dann so ganz viele Stränge ineinander. Da konnte ich eben dann zeichnen, Post-its, Design Thinking machen, Interviews führen. Ich war auch lange Zeit im Journalismus tätig und habe gedacht, wow, so kann sich Arbeiten auch anfühlen, eben kreativ und innovativ. Und dann der dritte Hashtag, würde ich sagen, nochmal dann Systemtheorie. Da hatte ich dann nochmal einen Aha-Moment, einen Erkenntnismoment, als wir das Buch geschrieben haben. Ich habe eben mit Design Thinking angefangen, Agilität, mich da reingelesen, habe immer gedacht, da muss es doch noch mehr geben. Bin dann irgendwann bei der Systemtheorie gelandet und habe dann gedacht, Heureka, auch bitte so ein Wow-Moment, wenn man sich dann komplex dynamische Systeme anschaut und wie man eben auch Systeme, Organisationen, was auch immer gestalten kann. Habe auch das Buch von dem Lalou gelesen, auf jeden Fall dann eben so ein Erkenntnisprozess zu sagen, es geht auch alles ganz anders, es kann alles ganz anders funktionieren. Das ist schon was mich jetzt sehr antreibt. Und eben, ich kann jetzt in meinem neuen Beruf oder auch in meinem neuen Dasein alles miteinander vereinen und muss nicht mehr so nur Cartoonistin sein, also Künstlerin in einem Silo, in einem anderen Silo, war ich dann bei Westdotto, im anderen Silo war ich dann das, sondern ich kann wirklich ganzheitlich jetzt leben und sein und das ist irgendwie ein cooles Gefühl mit 45, 46, ja. Aber immerhin, ich habe es geschafft.
Welches Kapitel beginnt denn da jetzt gerade, weil du es gerade so angesprochen hattest?
Ich bin tatsächlich nach 20 Jahren bei Westlotto jetzt gewechselt zu einer Firma auch in Münster, die GBS, die machen so Warenwirtschaftssysteme und bin jetzt Scrum Master, also fange nochmal ganz von vorne an, habe natürlich im Innovationsmanagement auch schon Berührungspunkte dazu gehabt, aber jetzt ist das wirklich nochmal so richtig agil, die sind halt richtig agil unterwegs und ja, lernen da gerade ganz viel, die machen OKR, also dieses OKR-Framework von Intel und Scrum und ganz viel Agile und agile Produktentwicklung. Und das ist hochspannend. Also gerade, fangen eigentlich noch mal ein bisschen wieder von vorne an, kann man schon so sagen. Aber toll, tolles Team und irgendwie schöne Arbeitsumgebung.
Cool. Und Martina, was würdest du sagen, sind so deine drei Hashtags ohne Anspruch auf Vollständigkeit?
Ja, ich würde mal anfangen mit Hashtag Präsenz, weil Schauspielerei total viel mit Präsenz für mich zu tun hat, die Art und Weise, wie man ins Leben guckt und das dann in einen künstlerischen Ausdruck bringt. Und das hat mich sehr begleitet in meinem eigenen Lernen, aber dann natürlich auch als Mensch auf der Bühne und in allen Berufen, die so mit meinem Ursprungsberuf zu tun haben. Weil ich habe Schauspielerei studiert, war dann am Theater und bin irgendwann nach Berlin gegangen und bin so alle anderen Wege, die man dann so einschlagen kann, und habe dann auch mehr angefangen zu unterrichten. Also da kommt auch schon mein nächster Hashtag, der wäre Aufbruch, weil ich war gern am Theater, aber ich hatte auch sehr das Gefühl, in so einer Blase zu sein, in so einer, ja, muss ich glaube ich nicht erklären. Und dann nochmal mich auf einen Aufbruch zu begeben, neu ins Leben zu gucken, ganz andere Sachen auszuprobieren, war nicht immer einfach. Aber ich glaube, das war auch so ein Türöffner, auf so Menschen wie Ute zu treffen. Ne? Weil, mit einer Neugier ins Leben zu gehen und andere Menschen zu treffen und andere Dinge gemeinsam zu machen, die ich mir vielleicht vorher noch gar nicht vorstellen konnte. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mit jemand zusammen ein Buch irgendwann schreiben werde, so, ja. Und da sind wir dann auch eigentlich schon beim dritten Hashtag, wo ich mich jetzt zwischen zwei nicht entscheiden konnte, aber ich wähle mal Vielfalt, weil so dieses Prinzip, die Vielfalt in sich selbst zu entdecken, ja, aber auch die Vielfalt in der Zusammenarbeit, das sind mir beides, glaube ich, ein Anliegen. Also ich bin durch die Arbeit mit Ute einfach mehr geworden, als ich dann so alleine mit mir bin, ja. Also der Austausch, dass sich gegenseitig Dinge nahebringen, um Inhalte ringen, eine gemeinsame Sprache finden, das hat echt meinen Horizont enorm erweitert. Auch die Zusammenarbeit mit dem Murmann Verlag, das war einfach grandios. Die haben sich viel, viel Zeit mit uns verbracht, über Inhalte zu reden. Und ja, das ist auch was wir mit dem Buch gerne so in die Welt bringen wollen, ne? So diese Stationen eigentlich, die ich da gerade beschrieben habe, oder das mein Anliegen auch ist.
Und wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
Über eine Freundin in Berlin tatsächlich. Und am Anfang haben wir gar nicht gedacht, dass wir so viel miteinander zu tun haben würden, weil wir kommen ja schon sehr aus zwei unterschiedlichen Welten und waren da auch so in unserem Stereotypen-Denken erstmal so, ach ja, Businesswelt, ach Gott, Schauspielerin, so, hm. Und dann haben wir
Schublade angefangen. Schublade auf, Schublade zu.
Ja, Schublade voll. Auf. Na, aber man sieht, wir haben die Schubladen wahrscheinlich noch so ein bisschen offen gelassen und dann gemerkt, Schubladen haben mehr miteinander zu tun, als man erstmal so denkt, ja. Und da war dann eigentlich der Funke auch so übergesprungen, dass dann irgendwie klar war, Innovationsmanagement und Schauspiel haben mehr gemein, als man vermuten würde. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, wie die Theorie U und so, und war ganz erstaunt, dass ich sowas verstehen kann als Schauspielerin, ja. Aber ohne Ute wäre ich ja nicht drauf gekommen.
Ute, vielleicht erklärst du uns das auch mal. Was ist denn die Brücke zwischen Innovationsmanagement und Schauspiel? Was verbindet das?
Zunächst ist es vielleicht was ganz Einfaches, Arbeiten in Rollen. Wir kennen das ja aus der alten Arbeitswelt, dass man in Funktionen arbeitet, die was sehr Festes haben und über die sich auch sehr viele Leute definieren. Und viele identifizieren sich auch so mit ihrer Funktion. Und sie ist oft eben hierarchisch auch gekoppelt. Und das neue Arbeiten ist Arbeiten in Rollen. Und Rollen heißt eben zum einen, ich muss nicht zwangsläufig komplett damit verwachsen. Also zum Beispiel, man kann meine Rolle kritisieren, aber deswegen muss man mich nicht unbedingt als Mensch kritisieren. So ist das ja auch, wenn Martina in eine Rolle schlüpft beim Schauspiel. Und diese Rollen sind auch fluide. Ich kann mir auch eine Rolle selber schreiben oder ich kann auch meine Rolle selber ausgestalten. Da bin ich zum Beispiel gerade drin. Ich bin zwar Scrum Masterin jetzt in der neuen Firma, aber habe da erstmal sehr viele Freiheiten und kann mir erstmal ganz viel angucken und schauen, wo passe ich hin? Wie kann ich das Unternehmen am besten mit meinen Fähigkeiten unterstützen? Was kann ich gut, was kann ich nicht gut? Völlig neuer Ansatz als vorher, wo schon alles akribisch klein beschrieben wird, was man dann zu tun und zu lassen auch hat, mehr oder weniger in seinem Kästchen. Und das ist irgendwie sehr spannend. Selbst für mich, glaube ich, die da sehr offen ist, ist es eine gänzlich neue Erfahrung. Und im neuen Arbeiten, das ist ja selbst organisiert, nutzt man eben viele Tools und Regelwerke, um irgendwie Struktur und Ausrichtung zu bekommen. Und da gibt es aus dem Schauspiel eben sehr viele hilfreiche Werkzeuge, die man auch anwenden kann. Zum Beispiel führen und führen lassen. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema, Martina. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir diese Fingerübung mal gemacht haben.
Ja,
ich lasse mich, total schlecht führen, auch beim Tanzen. Mein Mann wird wahnsinnig. Aber das ist so, aus dem Schauspiel gibt es so eine ganz zarte Übung, wo man so einfach so sich mit dem Finger führen lässt. Ich glaube, das mal mit Managern zu machen, sowas ist halt irgendwie sehr spannend. Im Prinzip neues Arbeiten ist eben agiles Arbeiten, aber auch im körperlichen Sinne agil. Also nicht nur, ich muss gedanklich sehr beweglich sein, sondern eigentlich ist es auch, man ist zusammen mit Leuten im Raum und ist sehr körperlich auch präsent.
Die Methoden sich auch über den Körper verinnerlichen, ja, das ist halt tatsächlich was Wichtiges, auch in sowas wie einer Zuhörqualität. Also ich glaube, dass man in so einer Übung wie Führen, Führen lassen auch ganz gut üben kann für so Zuhörebenen, die auch Otto Scharmer beschreibt, ne, wo es ja auch eher so ein empathisches Zuhören bis hin, dass man gemeinsam wie in so einen geistigen Raum einsteigt, was Ute und ich in der Zusammenarbeit auch total so empfunden haben. Geistiger Raum klingt jetzt schon wieder so, ne, aber so ein Ideenraum, ne, gemeinsam. Und ja, diese Dinge, die muss man ja erstmal fühlen und spüren lernen, wann die eigentlich da sind. Und im Schauspiel gibt's da eben sehr, sehr viel Methoden für. Und dachten wir, da machen wir was draus. Das muss man doch irgendwie mal in die Welt bringen.
Ich habe auch ein paar Freunde, nicht viele, aber einige, die entweder Schauspiel mal gelernt haben oder dann auch als Schauspieler gearbeitet haben. Aus meiner Beobachtung war das manchmal so, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich immer der Typ, den ich kenne, mein Kumpel, den sehe ich dann irgendwie immer. Und manchmal war es aber auch so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt jemand ganz anders. Und so ist es ja manchmal auch mit den Rollen im Berufsleben. Also man kann sich total in einer Rolle hineinversetzen und das hat gar nicht mehr viel mit einem selber zu tun. Man kann sich aber auch sehr stark in diese Rolle einbringen und die färben in irgendeiner Form. Wie war das denn bei dir im Schauspiel? Also wie viel von dir selbst als Mensch hast du dann in deine Rollen auch oder bringst du in deine Rollen auch rein?
Ja, die gehen ja durch mich durch. Insofern suche ich ja in mir nach einem Verständnis für die Rollen immer. Aber es ist eigentlich ein sehr erstaunlicher Zustand, weil ich ja in der Lage sein muss, auch Rollen zu spielen, die meiner persönlichen Meinung gar nicht entsprechen. Die Dinge tun, die ich selber schlimm finde, zum Beispiel. Also gibt's ja oft, ne? Ja. Und auch in Abgründe zu gehen, in die ich vielleicht freiwillig nicht gehen würde, weil Rollen sind ja oft auch extrem. Also so eine Frau wie Medea bringt einfach auch ihre Kinder um, ne? Und das darf diese Impulse, diese Spiel- oder diese Handlungsimpulse, die muss ich als Schauspielerin in dem Moment dann schon in mir auch beglaubigen und bejahen. Und die Figur in ihrer Psychologie auch verteidigen, auch wenn ich privat ganz anders bin. Und es ist aber interessant, diese Ebenen auseinanderzuhalten, ja, also so, weil das natürlich eigentlich fast schon so eine Metabetrachtung des Lebens ist, ne? Wo bin ich? Was ist mein Privat? Ne? Was ist meine Rolle? Wie handelt die? Was hat die für eine Dramaturgie? Und auch da haben wir gemerkt, dass das sehr interessant ist für New Work, so. Weil das ein spielerischer Ansatz ist, zu sehen, wie schnell man Dinge auch verwandeln kann. Oder dass ich innerlich auch beim Zuhören ein Ja haben kann, auch wenn ich privat vielleicht eine andere Meinung dazu habe. Ich kann es mir einfach mal bejahend anhören, ja. So, und dann entsteht vielleicht was Neues. Das ist eine Kultur, die ich mir in der Welt überhaupt mehr wünschen würde, gerade jetzt, wo wir so starke Konflikte in der Welt haben, wo ich denke, Leute, vielleicht einfach auch mal stehen lassen und zuhören, ne?
So. Und dann hattet ihr euch kennengelernt und habt euch offensichtlich auch gleich gut verstanden. Wie kamt ihr dann zu der Idee, gemeinsam ein Buch zu schreiben? Und wie hat sich das Konzept vielleicht auch des Buches entwickelt? Das ist ja jetzt nicht einfach nur ein neues Buch, sondern ihr nennt es Action Book. Also vielleicht könnte man auch Playbook sagen. Auf jeden Fall geht es darum, praktisch loszulegen. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie kamt ihr dazu?
Ja, wir hatten erst ein kleines Manuskript gemacht für uns, weil wir auch Workshops anbieten wollten und haben das spaßeshalber tatsächlich an den Murmann Verlag geschickt. Ich fand den irgendwie ganz cool. Ich kannte den von der Agentur Dark Horse, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die haben ja so ein Innovation Playbook rausgebracht. Und der Programmchef fand eben diese Kombination aus Schauspiel und Innovationsmanagement spannend und hat dann gesagt, komm, da machen wir was draus. Allerdings jetzt kein Agilbuch, aber ein Frauenbuch, weil ehrlicherweise dachten wir, Corona würde kürzer dauern. würde irgendwann schnell vorbei sein und dann würden die Frauen auch mal irgendwann sagen, so, wir haben jetzt so viel gemacht, irgendwie, wir möchten jetzt auch mal mehr Sichtbarkeit auch im Berufsleben haben. Das war so der Impuls, weswegen auch der Titel zustande kam. Und und so haben wir dann angefangen zu schreiben und versucht, so ein bisschen die Quadratur des Kreises zu bilden. Wir haben schon versucht, Tools einzubauen, die man privat anwenden kann, in seinem Alltag. Und dann aber auch den Ausblick, wie kann denn eine Berufswelt aussehen, die gleichberechtigt ist, die mehr Spaß macht, die menschlicher ist. Da haben wir so den Bogen gespannt vom Kleinen ins Großen. War die Dramaturgie dann dahinter. Also, dass man sowohl als auch das Buch im Privatleben, aber auch im Berufsleben anwenden kann.
Und was war so der Auslöser, dieses Buch zu schreiben? Gab's, also hat euch das irgendwie in irgendeiner Form genervt, gestört, dass die Verhältnisse und das System so,
ja,
dass alles so ist,
wie, ja, es ist? Ja. Und immer mehr, das ist das Schlimme. Also ehrlich gesagt, als ich es geschrieben habe, oder als wir es geschrieben haben, Entschuldigung, da war ich noch gar nicht so radikal, aber ich werde es tatsächlich gerade immer mehr, weil ich bin so angenervt von diesen alten Strukturen und von diesen Menschen in Machtpositionen, die sehr aus ihrem eigenen vermeintlichen Wissen heraus Entscheidungen fällen und treffen und auch dieses Denken nach Gewinnmaximierung und dabei zu wissen, es geht eben auch anders, das nervt mich schon sehr. Also das nervt mich sehr. Mich nerven diese alten reduktionistischen Systeme, wo Leute irgendwie so Sacharbeiter immer nur so automatisierte Tätigkeiten machen dürfen, wo es nicht demokratisch zugeht, wo viel Geld für Berater rausgeschleudert wird. Und ja, also, ja, doch, ich bin tatsächlich, ich werde auch ein bisschen radikal tatsächlich so langsam.
Ich habe auch keine Lust mehr, so als wird das Buch, also zu dem Buch, das war schon so ein Prozess, also es war jetzt nicht gleich so ein Buch auf dem Tisch. Ich glaube, es war auch ein Prozess, dass wir da hingekommen sind. Aber die Auseinandersetzung zwischen uns, die hat schon irgendwie eine gute Energie freigesetzt, also diese Gemeinsamkeiten zu merken. Ne? Dann Uta hat mir viel von den New Work-Techniken erzählt und dann hab ich die Parallelen, wie wir im Schauspiel, also das zum Beispiel die Probe, das Probieren und das Prototypisieren hat sehr viel gemeinsam. Ne? Dieses Machen, Ausprobieren, Reflektieren, Wiedermachen. Ne? So. Und das hat einfach auch viel Freude ausgelöst. Und wir glauben eben, dass es Freude und Spaß und Ja zur Veränderung auch braucht und dass es was ganz Natürliches ist und dass aber viele Menschen denken, es ist was ganz Kompliziertes und da muss man erst 3 Jahre studieren und dann darf man vielleicht ein bisschen Veränderung zulassen.
Das wird aber auch natürlich von oben so eingeredet, dass das alles wahnsinnig kompliziert ist. Es ist ja alles da, also Scrum und agile Sachen, die gibt es seit 20 Jahren und sind etabliert. Aber es wird natürlich auch alles mal sehr künstlich verkompliziert, weil man dann wieder Leute braucht, die es halt besser wissen und
wahrscheinlich, genau. Und Veränderung kann schnell gehen, darf Spaß machen. Und die Energie, die wir da selber auch gefühlt haben und von denen wir vielleicht gerade auch ein bisschen frustriert sind mal oder mal auch wieder nicht, die wollten wir halt zur Verfügung stellen für andere.
Ja, und dafür braucht es natürlich auch immer so Role Models, also Frauen, die auch zeigen, wie es geht, positive Beispiele sind. Da kann man natürlich auch bei LinkedIn zum Beispiel einige finden und einigen folgen. Habt ihr denn auch den Eindruck, dass es in den letzten Jahren eine positive Entwicklung gibt mit dem Thema? Oder treten wir da so ein bisschen auf der Stelle? Es gibt ja jetzt vor ein paar Tagen, gab es ja auch gerade dieses Bild von der Münchner Sicherheitskonferenz.
Ja.
Und solche Bilder kommen ja immer wieder, wo du einfach nur die Männer siehst.
Das hat uns alle gedämpft, dieses Bild. Also ich habe gedacht, wir wären weiter. Aber seit dieses Bild habe ich echt so, das war mir nicht bewusst. Ich habe irgendwo.
Mir ist das total bewusst.
Aber ich arbeite ja eben, also ich bin freischaffende Schauspielerin, ich lebe in einem sehr gleichberechtigten Haushalt, weil mein Mann auch Zeit mit seinem Kind verbringen will, nicht weil ich ihm das aufoktroyiere. Und ich glaube, ich habe halt dieses Festangestellten-Dasein nicht mehr so. Und dadurch, und klar habe ich immer auch mal wieder so Berührungspunkte, aber dieses Bild war ein krasser Berührungspunkt, weil das sah für mich aus wie von, ich weiß gar nicht, von vor 25 Jahren irgendwie. Man hätte mir auch sagen können, das ist von vor 25 Jahren und ich hätte es geglaubt. Also die ganze Sinnlichkeit, wenn man denn es so benennen will, die dieses Bild ausgestrahlt hat, wirkte enorm veraltet.
Aber das ist ja der Punkt. Man kann, also ich bin ja für Frauenquote. So, aber wenn Frauen im Prinzip diese alten Systeme bedienen, diese alten tayloristischen, hierarchischen Systeme, werden wir keine Veränderung bewirken, weil die sind, da musst du auch immer so der bessere Mann sein. Ich hatte letztens, war ich auf einem Frauenseminar, einen sehr revolutionären Vortrag gehalten. Das war noch zu Westlotto-Zeiten und dann war die World Lottery Association Präsidentin, die sagte, ich bin in der Position, weil ich härter bin als jeder Mann, weil ich härter arbeite, und die hatte auch irgendwie keine Kinder, kein Geld. Ist in Ordnung, ja. Aber ich habe da nur gesessen und habe gedacht, Halleluja. Das ist ja noch beschissener. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das ist ja das, was eigentlich keiner wollen kann, dass man noch männlicher, noch, dass man ein besserer Mann wird, um irgendwie eine Führungsposition zu haben. Und das ist halt der Denkfehler insgesamt. Also ich glaube, man muss wirklich systemisch neu denken, anders denken, demokratisch, wirklich gleichberechtigt, wirklich hierarchiefrei. Und das gibt's alles so. Und das ist nicht leicht. Das ist ein totaler Kulturwandel, weil wir alle sehen uns irgendwie nach Titeln, nach tollen Karrieren, irgendwie, da ertappe ich mich immer noch sogar selbst bei, wenn ich bei LinkedIn auf die andere Profilseite klicke und denke, boah, die hat aber schon viel. Ich denke, nein. Da, so. Und wir sind so konditioniert worden auf dieses höher, schneller, weiter, wer ist der beste Pimmelvergleich, Entschuldigung, dass ich so sage, ich bin wirklich gerade sauer, auch wegen des Fotos, dass wir müssen umdenken. Wir müssen Systeme neu denken, anders denken und dann wird es automatisch anders. Solange wir das nicht tun und solange auch Frauen noch diese alten Systeme bedienen, die diese ganzen Stereotypen haben, werden wir auch noch in 10 Jahren genau diese Fotos haben. Weil ehrlich gesagt, auf diese Führungsposition alter Natur hat doch auch keine Frau richtig Lust. Die sind doch scheiße, Entschuldigung. Das ist doch wirklich oft Krampf und gegeneinander und frustrierend. Und insofern, wenn wir diese Systeme nicht ändern, glaube ich, ändern wir das Patriarchat in diesen ganzen Unternehmen und Organisationen nicht.
Und das ist kein Frauenproblem, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich glaube, du würdest auch nicht an so einem Tisch mitsitzen wollen, Gabriel, ne? Kann ich mir vorstellen, ne? Das ist einfach, also wenn man an einem anderen Punkt schon lebt, dann kommt es einem wirklich vor wie aus einer anderen Welt. Und um jetzt doch noch auch mal was Positives reinzugeben, Veränderung ist ja schon da und sie ist an ganz vielen Stellen da und da ist ganz viel Bewegung da. Sie könnte revolutionärer werden nach diesem Foto, finde ich, ja.
Ja, und ihr habt ja, um auf dieses Positive zu kommen, auch etwas ja initiiert mit eurem Buch, in das wir jetzt auch gerne nochmal so ein bisschen eintauchen wollen, also wirklich auch ganz praktisch und hands-on. Also ich finde es auch toll, wenn man einfach schaut, wie man positiv starten kann und das vielleicht auch mit kleinen Schritten, auch darüber schreibt ihr ja auch, dass jede Bewegung zählt. Und ihr schreibt auch davon, dass man sich eben auch verinnerlichen sollte, welche positiven Ansätze es gibt, welche positiven Schritte man bereits macht. Man könnte sogar Wow-Momente sammeln, wie in einem Panini-Album, fand ich auch ein ganz tolles Bild. Was war denn so das, was euch so zuletzt richtig geflasht hat, wo ihr selber so gesagt habt, wow, vielleicht sogar in diesem Kontext dieses Themas?
Also ich habe gerade tatsächlich sehr viele Wow-Momente eben aufgrund dieser neuen Arbeitssituation. Ein kleines Beispiel, nur heute Morgen kam eine E-Mail rein von einem Kollegen, wie wir zufrieden mit Kopfhörern sind. Wir sind ja alle im Homeoffice gerade und im alten Unternehmen hatte ich nicht besonders gut und habe gesagt, ich habe da irgendwie Kopfschmerzen und ja, das geht nicht, weil keine Ahnung so. Und jetzt kam halt proaktiv heute, Mensch, wir testen gerade verschiedene, sagt uns doch mal Bescheid, wie kommt ihr klar? Und dann dachte ich, das war so schön für mich. Ja, also einfach jemand ist caring, ja, und macht sich Gedanken über unsere Gesundheit. Und da habe ich ja heute Morgen direkt meinem Mann erzählt und habe direkt auch den Kollegen geschrieben, dass ich das ganz toll finde, so dieses Mitdenken, und das erlebe ich gerade viel in dieser neuen Firma. Und generell Wow-Momente ist eigentlich ja, man muss ja im agilen Arbeiten sich permanent selber reflektieren. Man ist in jedem Meeting immer, dass man denkt, rede ich zu viel, rede ich zu wenig, halte ich einfach mal mich bewusst zurück. Und diese permanente Selbstreflexion finde ich gerade irgendwie cool und auch das Umfeld so zu haben und auch zu merken, die anderen sind auch immer in diesem Prozess. Also man ist, und das ist schon gerade ein sehr großes Geschenk. Ja. Also ich habe gerade ganz viele Wow-Momente. Das macht mich sehr glücklich und dankbar.
Wie ist es bei dir, Martina?
Ja, ich hatte gestern so einen Wow-Moment. Ich bin gerade in der Vorbereitung ich werde unterrichten an der Hochschule für Kunst in Stuttgart. Und da habe ich eine SMS gekriegt von einer unbekannten Nummer und dann war das eine spanische Schauspieldozentin, die gesagt hat, sie möchte in meinem Grundlagenunterricht als Gasthörerin reinkommen. Und ich dachte so, wow, wie toll ist das denn irgendwie so, einfach mich auch mit ihr, also nicht nur, dass sie da reinkommen möchte, sondern auch, dass ich mich mit ihr austauschen kann und mal so eine andere Gangart von einer anderen Schule und einem anderen Land kennenlernen. Und in meinem Kopf sind gleich so Almodovar-Bilder und so aufgegangen. Und ich habe so gemerkt, wie schön ich das finde, mich zu vernetzen. Und ja, das war so ein Wow-Moment. Und ich hatte auch einen mit Ute, als wir neulich telefoniert haben und sie mir eben auch von der Arbeit jetzt erzählt hat und darum ging, wie schnell da mal so ein neues Tool ausprobiert wird. Und wie uneitel auch. Ja, also so dieses Pragmatische, dieses mal machen, mal etwas anwenden und dann nicht so lange darüber diskutieren, ob das jetzt Sinn macht und wir wollten doch ganz anders, sondern es einfach auszuprobieren und dann ist es gar nicht so ein großes Ding, ja. Und ich bin schon sehr diese produktive, vernetzte Flow-Energie, sage ich jetzt mal, die finde ich einfach, weiß ich nicht, fühle mich immer ein bisschen wie so verknallt oder wie soll ich sagen, ne? Das ist, so möchte man doch leben oder so möchte ich doch leben. Und insofern die Wow-Momente bin ich schon großer Fan von.
Ich glaube auch, dass der ganze Karrierebegriff, also wenn man überhaupt noch von Karriere sprechen will, aber dass sich die nachfolgenden Generationen und wir auch, die sich mit New Work und diesem Thema beschäftigen, viel mehr darauf achten, wann finden wir Erfüllung? Was ist Flow? Was bewirken wir damit? Und früher war es ja tendenziell eher so, wie komme ich eben auf dieser Karriereleiter schnell möglichst hoch nach oben? Und vielleicht wollten die Männer auch noch mehr als die Frauen diese Karriere mit diesen Statussymbolen und diesen Eckbüros und all diesen Dingen haben und waren darauf total erpicht. Aber ich glaube, gerade wenn wir darüber reden, dass wir uns eben, ja, mehr über Rollen definieren und auch verschiedene Rollen einnehmen, dass der Geschäftsführer auch mal der Protokollant in einem Meeting sein kann. Wenn man sowas einübt und vielleicht auch wie eine Rolle einstudiert manchmal, dann sind da hoffentlich auch Potenziale. Was sind denn auch so eure Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, seit ihr mit dem Buch und mit dem Thema und ja, vielleicht auch in Form von Workshops damit unterwegs seid?
Also was mir gerade so auf der Zunge liegt, was du so beschreibst, ist halt auch dieser Perspektivwechsel, ne? Dieses mal Protokollant sein, das kann halt super befreiend sein, dann auch den anderen einfach mal das Spielfeld zu überlassen. Und also ich kann wirklich alle nur einladen, das zu machen. Also und in der Zusammenarbeit mit Ute, wir haben vor allem im letzten Jahr viel auch online gearbeitet, also so durch die Lockdown-Zeit und auch angefangen so im Bereich Keynote, also Vorträge zu halten und jetzt also auch so dadurch den beruflichen Wechsel bei Ute und ich habe dann auch nochmal unterrichtet letztes Jahr, also bin dann wieder ein bisschen mehr in meinem Beruf unterwegs gewesen, hat sich es nochmal so ein bisschen verschoben, aber es ist jetzt trotzdem so, dass wir auch sicherlich zusammen weitermachen werden. Das ist, wir leben halt in zwei Städten und dann kommen wir auch zusammen zum Arbeiten, aber wir wollen auch beide in unseren Berufen einfach auch weiterarbeiten und dadurch ist das immer ein bisschen, verschiebt sich das auch so.
Ich glaube, was wichtig ist oder was ich auch dann wieder als Geschenk empfinde, im neuen Arbeiten hat man ja sehr viel mit Feedback zu tun, also Selbstreflexion und Feedback und man ist eben auch sehr demütig unterwegs. Auch das ist ein kompletter Paradigmenwechsel zum vorherigen, ich sag mal, Gorilla-Business, ne? Wer am lautesten schreit, der kriegt irgendwie, und jetzt ist es halt neues Arbeiten, heißt ja, sich unterordnen, also, ja, noch nicht mal unterordnen, das ist auch falsch, aber eben so eine Sache, Demut vor der Sache zu haben und auch irgendwo alle auch viel Respekt vor den Mitwirkenden zu haben. Und darüber bekommt man aber natürlich neue Perspektiven und kommt in so einen neuen Selbsterkenntnisprozess, weil man einfach auch mal eingeschlagene Wege verlassen muss, anderen Leuten Raum geben muss. Und ich glaube, ein Geschäftsführer wird es mal wahnsinnig gut tun, nicht vorne zu sitzen, wie er es immer macht. Das ist wirklich auch so ein Automatismus. Der geht immer sofort ans vordere Ende des Konferenztisches. Er greift immer sofort das Wort. Alle anderen wissen schon so. Und man hat immer sofort eine Verzerrung, weil alle anderen sagen, ja, ja. Also es sagt keiner mehr so richtig seine Meinung. Einfach da mal andere Tools anzuwenden, zu sagen, ich setze mich als Geschäftsführer erstmal irgendwo ganz woanders und hören mal nur zuhören. Das können auch die wenigsten. Mhm. Ja, und sag, mach erstmal gar nichts. Und solche Dinge, man lernt einfach nochmal eine ganz andere Sicht auf die Welt, auf sich, auf das Business. Plötzlich melden sich vielleicht ganz schüchterne, stille Leute, die aber super Ideen haben, die aber bisher nie zur zu Wort gekommen sind. Und das würde ich mir wünschen, weil tatsächlich das habe ich auch als persönlichen Change-Prozess mitgenommen aus all den Erfahrungen jetzt der letzten 1, 2, 3 Jahre. Und ich kann es nur als wahnsinnige Bereicherung Leuten mitgeben in der Persönlichkeitsentwicklung. Man wird viel differenzierter, viel reflektierter, sensibler. Und ich glaube, auch das braucht es fürs moderne Leben. Also ich glaube, das hat sich keiner vor 3 Jahren vorstellen können, dass wir im Homeoffice arbeiten. Und man muss schon sehr gut mit sich klarkommen, um auch diese Situation auszuhalten. Das ist auch nicht so leicht. So. Und das sind halt, ich glaube, solche Herausforderungen werden jetzt in Zukunft öfter kommen. Also wenn ich auch sehe, wie unsere Kinder groß werden, also erst Klimakatastrophe, Flüchtlingskatastrophe, dann Corona, jetzt Krieg. Also das ist schon anders, als wir jetzt noch groß geworden sind. Und da braucht es eben diese sehr persönlichen Skills, glaube ich.
Ihr schreibt ja auch über Zuhören, den Super-Skill Zuhören, wenn man so möchte. Und dass das doch eigentlich schön wäre, wenn wir nicht immer gleich bewerten würden. Aber wie schaffen wir das denn, diese Bewertung nicht gleich automatisch mitzumachen? Also so funktionieren wir ja irgendwie, ne? Also wir orientieren uns ja im Leben so, dass wir jemanden sehen, aha, der hat jetzt das Polohemd den Kragen hochgeklappt, das scheint ja so jemand zu sein. Wir denken ja gar nicht drüber nach, so funktionieren wir irgendwie. Wie können wir das denn ablegen, dieses Schubladendenken?
Ja, mentale Modelle hinterfragen. Also, dass uns bewusst wird, dass wir alle in eigenen Wahrheiten leben. Das ist ja dieses konstruktivistische Denken, weil wir in bestimmte Dinge hinein erzogen, konditioniert worden sind. Aber zu sagen, das ist nicht unbedingt die richtige Sicht. Also wir fühlen uns in unserem Kopf zwar alle richtig, was auch zum Teil gut ist, weil sonst würden wir wahrscheinlich ein bisschen verrückt werden, aber schon immer von sich selber zurückzudrehen und sagen, das ist nur ein Konstrukt, eine Möglichkeit, die Welt zu sehen. Es gibt noch ganz viele andere. Ich glaube, indem man das erstmal begreift, dann in dem Bewusstsein, dass wir gesteuert sind von ganz vielen mentalen Modellen, da gibt es ja diese Biases-Tabelle auf Wikipedia, es sind hunderte von Modellen, die uns da leiten, und diese auch immer so in Frage zu stellen oder sich dessen bewusst zu sein, das, glaube ich, hilft schon, um zu sagen, ich muss nicht immer alles sofort bewerten, weil dieses Bewerten dient ja nur immer, meistens dient der eigenen Selbstvergewisserung und der eigenen Hervorhebung. Also es hat sehr viel Egoistisches dabei. So, ich werte oft, indem ich Leute so ein bisschen unterbewerte, so oder abwerte. Aber oft ist Werten ja auch abwerten. Und da sich bewusst zu sein, das ist auch übel zum Großteil. Also man macht es auch natürlich, um eine gewisse Milieubindung zu erhalten. Klar, das ist auch wieder, diskutiere ich sehr viel mit meinem Mann drüber. Aber man muss genau gucken, in was für eine Art bewerte ich und wie ist meine Sichtweise auf die Welt. Und wenn es darum geht, sich abzugrenzen und abzuwerten, sollte man zumindest überlegen, ob das ist, was man so will für sich. Weil ich glaube, man möchte selber auch nicht so behandelt werden.
Das ist ja für Unternehmen auch nochmal ganz spannend in diesem ganzen Kontext Recruiting, ne? Also Fachkräftemangel ist ja auch gerade so ein Riesenthema. Und dann werden tolle Benefits angeboten und dann kommt es manchmal sogar zu den Vorstellungsgesprächen, wobei der Begriff Vorstellungsgespräche, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob der noch so, also okay, am Ende stellen sich halt beide vor, aber wie kann man denn überhaupt sich so kennenlernen, dass es eben nicht nur dieses Schubladendenken ist, sondern dass man mehr eine Ahnung voneinander bekommt. Denn oft ist es ja so ein, man brüstet sich und man bewirbt sich wirklich und also beiderseits ja natürlich auch. Wie kann dieser ganze Prozess vielleicht zukünftig in der neuen Arbeitswelt auch besser funktionieren, authentischer?
Ich habe ja sehr viele Bewerbungsgespräche jetzt tatsächlich wieder geführt und es war ganz spannend. Also erstmal glaube ich, es gibt diesen Self-Hiring-Bias, dass viele Leute sich selber gerne einstellen, was wirklich, glaube ich, eine Gefahr ist. Also ne, so gerne so sein zweites Ich. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man mehrere Leute, das hatte ich auch nur noch jetzt in den Bewerbungsgesprächen, immer mehrere Leute in den Gesprächen. Und zum Teil war es halt schon fachlich extrem cool. Also ich habe mich bei einer Unternehmensberatung beworben. Das war so total sophisticated, wo ich auch ganz happy war, mal so alles loswerden zu können, was ich mir so angelesen hatte. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da immer mit mehreren Leuten das Gespräch führt. Und die ging auch ziemlich lang. Ich war zum Teil 2 Stunden im Gespräch und da ging es wirklich querbeet. Das war auch richtig, danach war ich richtig erschöpft. Aber das fand ich cool. Und dann waren auch immer zwei Runden und die haben dann auch immer so entschieden, ich glaube, es mussten alle drei zustimmen, zum Beispiel da, wenn einer genommen wird, weil der musste wirklich total gut zur Unternehmenskultur passen. Hätte nur einer von denen, das waren dann 5 oder 6 Leute, hätte da ein Veto eingelegt, wäre ich halt nicht genommen worden. Ich bin da nicht hingegangen, aber das fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Aber ich glaube, diesen stufenweisen Bewerbungsprozess mit mehreren Leuten waren viel. Und Google, glaube ich, hat sogar so, dass andere Leute, also nicht die Teamleiter, die Leute befragen, sondern ganz andere Leute, die befragen, eben um diesen Self-Hiring-Bias zu umgehen. Also da gibt es schon...
Ich finde ja auch super, dass man so eine andere Kultur, die man haben will, auch für ein Bewertungsgespräch, ob jetzt auf Seite der Person, die sich bewirbt als oder auf der anderen Seite, halt im Alltag auch übt, ne? Auch beim Brötchen kaufen und so. Weil wir begegnen überall Menschen und Stimmungen, keine Ahnung, permanent irgendwelche Dinge, wo wir uns zu positionieren und auch da mal zu gucken, lasse ich mal was stehen, wähle ich einen anderen Weg, bin gerade so genervt, weil ich jetzt in der Schlange stehe, wie gehe ich damit um? Ne? Also wirklich immer so diesen kleinen Zwischenschalter zu machen. Wie will ich mit der Situation umgehen? Also das ist natürlich auch sehr schauspielerisch gedacht von mir, aber so machen wir das eben und das kann man auch üben. Also wir sind schon mehr als unser Automatismus, der passiert natürlich oft und oft brauchen wir den auch. Beim Autofahren lobe ich ihn mir, aber die Qualität trotzdem, wie ich Auto fahre, die entscheide ich. Also jenseits vom Stress, der da so auf mich einprasselt.
Ich habe kürzlich, vorgestern, diese Doku über Angela Merkel gesehen in der ARD-Mediathek. Ich glaube, die heißt Im Laufe der Zeit oder so. Ich weiß nicht, ob ihr davon auch schon gehört habt. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, finde ich. Denn da geht es auch sehr stark um Emanzipation und also gerade die Welt, in der sie dann nach der Wende reinkommt, die Politikwelt, Helmut Kohl nennt sie noch mein Mädchen und streichelt ihr so über den Kopf. Also richtig, richtig weit weg aus heutiger Sicht. Und dann emanzipiert sie nicht nur sich, sondern also es wird in der Doku sehr schön dargestellt, wie sie auch zuhört und gar nicht so in dieses Konfrontative mit reinkommt, wo die ganzen Männer und Politiker sich da immer so wie die Hähne piesacken, sondern sie hört zu und dann geht sie aber auch ans Mikrofon und sagt sehr deutlich und sehr klar, was sie denkt und was sie auch nicht gut findet. Und obwohl sie jetzt vielleicht nicht als das Role Model für Emanzipation und Feminismus gilt, hat sie doch möglicherweise da auch einen Beitrag geleistet. Wie seht ihr das?
Sie hat diese Spielebenen auf jeden Fall nicht mitbedient, diese gockeligen. Ne? Also was Ute eben meinte mit, sie hat versucht eigentlich der bessere Mann zu sein. Sie hatte ihre ganz eigene Strategie, auch als Frau. Also das würde ich schon so sagen, so eine ganz eigene Art, die Dinge anzugehen. Und aus schauspielerischer Sicht das wie so ein bisschen ablaufen lassen. Es ist immer so, als würde das so ablaufen an ihr. Ja.
Ich bin ein großer Fan von Heinz von Förster, dem Kybernetiker, der ja auch Physiker war und Angela Merkel ja auch. Ich glaube, dass sie eben dieses Systemische sehr kennt. Also ich glaube, so komplexe Systeme, das sagt ihr was. Und das merkt man auch in der Art und Weise, wie sie agiert. Also eben dieses, ich gucke mir erstmal Dinge an. Das ist ja auch, das macht man im New Work ganz viel. Erstmal Inspection. Also man guckt erstmal nur rein. Man guckt, wie agieren die Leute miteinander? Was sagen die? Wie sagen die es? Was sind deren Ziele? Und dann, wenn man sozusagen erstmal empathisch, auch Design Thinking ist ja ähnlich, wenn man empathisch reingehört hat und sich versucht, ein möglichst großes Bild zu machen, dann fängt man an sozusagen, sich selber zu positionieren. Und das zeichnete sie ja, denke ich mal, sehr aus, neben dieser, ich glaube, schon sehr großen Gabe, strategisch auch zu denken und da entsprechend zu reagieren. Das fand ich aber sehr faszinierend, dass sie konnte, glaube ich, sehr gut zuhören. Aber gleichzeitig kann sie auch, sagt sie sehr klar, ihre Botschaften und Meinungen. Und das hat sie, finde ich, immer sehr geschickt gemacht. Auch irgendwann hatte ich eine Diskussion mit ihr verfolgt, wo sie so einem AfD-Menschen auch sehr deutlich gesagt hat, dass wir hier in sehr demokratischen Verhältnissen leben, weil er sonst mich gar nicht hier in der ersten Reihe sitzen dürfte und ihr, der Bundeskanzlerin, seine Meinung sagen dürfte. Und das fand ich ganz toll. Und was für eine Klarheit sie dann hat und auch Einfachheit in ihrer Aussage, das war schon toll. Und ich fand, sie war auch sehr ohne Dünkel. Das fand ich auch mal sehr beruhigend. Ich bin tatsächlich Merkel-Fan. Also ich konnte dieses muttige Rede, ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich finde, die hat einfach echt einen coolen Job gemacht. Und ich glaube, das wird man im Nachhinein auch erst richtig beurteilen und bewerten, sind wir mit dem bewerten können, also was sie zum Beispiel auch in der Finanzkrise gemacht hat. Ich glaube, da das war, vieles weiß man ja auch gar nicht. Das finde ich auch mal so absurd, ja, dass Leute bewerten. Und wir erkennen das Eisbergmodell. Man sieht ja meistens nur 10-20% von Leuten, was alles im Hintergrund ist und dann auch an Gefühlen und an Denkmuss, dann weiß man tatsächlich gar nicht. Und trotzdem neigen die Leute dazu, sofort reflexhaft irgendwie bewerten, einsortieren zu müssen. Und ich persönlich finde, das fällt immer auf die Leute selber zurück. Wenn ich Leute habe, die immer sehr starke Meinung haben, dann denke ich immer, also ich nehme nicht die Meinung von dem wahr, sondern ich denke dann immer so, was hat der für ein Problem? Also ich denke wirklich dann immer so, weil ich glaube, das Problem liegt in einem selber und weniger in der Person, auf die es sich bezieht oder auf dem Ding oder auf dem Thema. Und das, glaube ich, verstehen aber auch die wenigsten, dieses zirkuläre Denken, dass das eigentlich eher mehr oft viel negativer auf sie selber zurückfällt, als sie meinen.
Also um zuhören zu können, braucht man schon auch Vertrauen in sich selbst, ne? Also auch nicht demonstrieren zu müssen, wie kompetent du selber bist. Ne? Also ich habe mich oft gefragt, was ist denn jetzt eigentlich Kompetenz? Weil ich natürlich das oft auch so erlebt habe, dass Kompetenz demonstriert wird. Und dann ist klar, wer weiß Bescheid. Und aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, es hat viel damit zu tun, die richtigen Dinge zu tun, so im richtigen Moment. Und ansonsten einfach auch zu beobachten und da zu sein und wach zu sein, ja, aufmerksam, neugierig, zugewandt.
Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über den Begriff New Work gesprochen. Für mich ist euer Buch auch ein New Work Buch auf jeden Fall. Es geht darum, mit neuen Perspektiven und Ansätzen auch die neue Arbeitswelt zu gestalten. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, was uns an der alten Welt stört. Was glaubt ihr denn, wie wir auch mit unseren Kindern, ja, wir haben ja auch schon so ein bisschen das Thema Familie anskizziert, mit unseren Kindern auch positiv ins Tun kommen können, um eben auch gleich früh zu sagen, also nicht nur du kannst hier alles erreichen und gestalten, sondern lass dich ja eben auch nichts einreden, wenn du in die Berufswelt kommst. Ja, das haben wir ja auch am Anfang des Podcasts so besprochen. Also welche Möglichkeiten gibt es jetzt für uns mit unseren Kindern eben auch eine gleichberechtigte neue Arbeitswelt zu gestalten und wie können wir da loslegen?
Das ist ja interessant, weil ich glaube, im System Familie leben wir schon, die meisten von uns, sehr modern. Dieses patriarchalische, der Papa sagt und alle machen, das gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht mehr. Und die Kinder haben schon sehr viel Mitspracherecht, glaube ich, insgesamt. Also ich finde, wir sind eigentlich schon auch sehr agil. Wir versuchen uns ja ständig auch privat einzustellen auf, ja, Corona, Homeschooling. Irgendwie, wir sind ja irgendwie gerade sehr gefordert und, finde ich, machen das und meistern das auch ganz gut. Und eigentlich müssten wir das nur übertragen auf die Berufswelt. Und ich mache mit meinen Kindern schon, oder nutze auch die Tools eben, die es dann gibt, ne? Feedback mal, ne? Dass wir uns zusammensetzen und mal sprechen, zusammen reflektieren, mal eine To-Do-Liste kleben mit Post-its beispielsweise oder eine Ausrichtung. Also wenn unser Großer, der ist jetzt in der Pubertät, der schwimmt manchmal, dann mache ich nämlich auch ein New Work-Tool und guck mal, in welche Ausrichtung bringe ich ihn. Das tut ihm dann immer ganz gut, wenn man über Dinge redet. Also das bewirkt sich so gegenseitig und ganz klar hierarchiefreies Arbeiten. Also dafür stehe ich und da würde ich auch, sage ich auch den Kindern, seht zu, dass ihr in solche Umgebungen kommt. Das ist einfach schön. Es macht auch einfach viel mehr Spaß, im Team zusammen Dinge zu gestalten und diskutieren und kreativ zu sein. Es ist einfach ein viel, viel schöneres Arbeiten. Das muss man einfach sagen.
Ja, und sich selber auch als Mensch zu begreifen, der per se erstmal so, wie er ist, in Ordnung ist. Ich finde, das ist ganz wichtig Kindern gegenüber. So, ne? Das, man muss erstmal nicht was an, also so wie du bist, bist du gut, ja. Ich finde, das ist schon ein riesiger Kulturwandel. Und auf dieser Basis dann zu gucken, okay, so, und da kommen jetzt auch Herausforderungen aus unterschiedlichen Seiten im Leben. Wie gehen wir jetzt damit um? Und ich halte das auch ganz transparent tatsächlich. Ich denke jetzt nicht, ich bin die Allheilmama, die alles weiß. Manche Dinge finde ich mit meinem Kind auch erstmal raus, indem wir drüber reden oder mal eine Erfahrung machen und dann nochmal reden. Und ich hatte mit meinem Sohn auch so ein Erlebnis, der reagiert sehr emotional auf Filme. Also der ist 8. müssen und will dann immer nicht mehr weitergucken, wenn es dann mal irgendwie dramatisch wird und regt sich unheimlich auf, wenn es ungerecht ist und so. Und wir sind dann neulich auch mal spazieren gegangen im Regen und haben das zusammen reflektiert. Und ich habe ihm auch erklärt, er ist halt eben aber auch ein Mensch, dem das nahe geht. Und das wird er bleiben. Und das ist erst in Ordnung, so wie er ist. Er muss es lernen, über sich selber zu wissen. Und er muss auch seine Grenzen dann kommunizieren können und lernen auch, wenn ihm jetzt irgendwelche anderen in der Schule Dinge zeigen, von denen er weiß, die sind nicht gut für mich, muss er lernen, da sich rauszuschälen. Ja, so. Das ist, glaube ich, der Weg. Und das ist für mich als Mutter schön, weil ich mit meiner eigenen Sensibilität als auch Frau immer gehadert habe und immer dachte, es ist verkehrt. So. Mir geht, aber nein, es ist nicht verkehrt, wenn einem was nahe geht. Das ist mein größtes Potenzial im Leben, weil ich unglaublich viel mitkrieg. So, ja. Also auch im Bereich der Produktentwicklung, je mehr du mitkriegst vom Leben, desto bessere Produkte kannst du machen. Davon bin ich einfach überzeugt. Sensibilität ist nichts Falsches. Und wenn einem als Mensch das Leben nahe geht, ist es eigentlich was ganz Positives. Aber uns wurde ja jahrelang irgendwie suggeriert, dass es falsch ist. Und ja, meinem Kind zu vermitteln, dass es total in Ordnung so ist und ihm Wege an die Hand zu geben, wie er lernt, sich selber in Schutz zu nehmen und damit umzugehen, finde ich auch was Schönes. Ich
glaube, deswegen sind auch viele unglücklich in ihren Jobs, weil sie versuchen irgendwie zu sein, wie sie ja vielleicht sein sollen, aber das kommt gar nicht ihrem persönlichen Naturell entgegen. Manch einer ist vielleicht sehr sensibel und versucht dann auf Teufel komm raus laut zu sein, weil die Rolle, der Job das irgendwie zu erfordern scheint. Und ja, viele kommen dann da nicht raus aus diesen Jobs, ne, und sind dann da so fest drin und gefangen. Und die Gallup-Studie sagt es ja auch, 2/3 machen irgendwie nur Dienst nach Vorschrift. Das hängt, glaube ich, irgendwie auch alles zusammen. Und vielleicht können wir uns dann auch in dieser ganzen New Work-Debatte und Entwicklung zukünftig mehr darüber unterhalten, wie wir eigentlich unserem wirklichen Menschsein, unserem Charakter, also das wirkliche, komplette Menschsein mit Stärken, Schwächen, Gefühlen, das gehört ja auch noch dazu. Also wie können wir uns da in einem oder eben auch in mehreren Rollen zukünftig ausleben? Ne?
Das ist aber tatsächlich auch wieder so eine systemische Sache, weil die alten Systeme, diese hierarchischen Kästchen, Aufbauorganisationen kennen wir alle, die sind so gedacht, dass sie wie Maschinen funktionieren. Berechenbar und so. Und in diesem System musst du dich halt eben entsprechend auch verhalten, weil das sind so die Erwartungen daran. Und dagegen gibt es ja wirklich ganz andere Systeme, Netzwerkorganisationen, die sehr beweglich sind, sehr fluid sind. Und da hast du die Chance zu sagen, ich bringe mich mal mit ganz anderen Skills ein. Also wenn ich jetzt ein Team habe, zum Beispiel jetzt ein Scrum-Team, und da habe ich, das ist jetzt ganz neu, dass ich das betreue, aber ich jemanden zum Beispiel einen Mann, das sind auch nur Männer, nur Softwareentwicklerin, und aber einer, der erzählt hat auch mal privat, ne, dass er jetzt mit seiner Frau irgendwie bei einer Untersuchung war und so. Und plötzlich bin ich da, dass ich denke, Mensch, der hat ein Bedürfnis, da jetzt zu reden, und dann frage ich auch mal nach. Und plötzlich sage ich, rufe den auch nochmal an und frage dann, das ist plötzlich ganz menschlich, aber ihm ist das wichtig und ich glaube, er braucht es auch dann, um arbeiten zu können. Ich habe ihm auch gesagt, wenn du darüber reden möchtest, okay, wenn nicht, dann ist auch okay. Und das sind aber diese Dinge, da ist man plötzlich als ganzer Mensch gefragt und nicht nur, ich mache jetzt Scrum nach Regelwerk, sondern ich gehe auch da rein und wenn, ne, so, und oder umgekehrt, wenn ich einen Stillen habe, dass ich dann mal sage, ich versuche den zu fördern, oder ich habe jemanden, der ist total kreativ. Also ich gucke wirklich, wie sind die Menschen in diesem Team, was brauchen die und wie kann ich Angebote machen, damit die sich gut fühlen und irgendwie gut arbeiten und ja, Spaß an der Arbeit haben. Und zwar auch dann eben als ganzer Mensch. Und das sind halt ja, Umgebungen, wo man wirklich sich komplett einbringen kann und mit ganz vielen Fähigkeiten, die man selber hat. Und das ist super schön. Das ist einfach total schön, ja.
Und dann kommen auch Begabungen nach draußen, so, ne? Also wenn so dieser Impuls auch zugelassen wird. Also das ist ja dann so ein Phänomen. Und dann setzt sich Potenzial frei. Und wenn du natürlich diese Kultur einmal in der Luft hast, willst du auch nicht mehr hinter zurück. Ob jetzt mit deinen Kindern oder auf der Arbeit. Deswegen sagen wir auch, unser Buch richtet sich ja für so das Leben und die Arbeit. Also das gehört ja irgendwie zusammen und wir begreifen auch beides als agil, wenn wir das so benennen wollen. Und auch, dass man überall üben kann, aber nicht im Sinne der Selbstoptimierung, weil das ist auch altes Denken, sondern im Sinne der Bewusstseinswerdung eher oder der Beweglichkeit, die man übt. Also so dieses sich auch wirklich für den Menschen zu entscheiden, der man sein will in der Situation. Weil ich kenne das auch aus der Kindererziehung, dass mein erster Impuls oft ein anderer war, nämlich vielleicht, wie ich auch mal behandelt worden bin oder so. Der erste Impuls nicht immer der beste war, sondern den habe ich ja manchmal so durchrauschen lassen und gesagt, okay, nee, ich bin jetzt lieber mal geduldig oder ja, eigentlich nervt's mich gerade, erster Impuls, ich lasse den mal so durchziehen und dann gucke ich ja, was braucht jetzt eigentlich mein Kind so.
Haben wir auch in dem Buch dieses berühmte Johari-Fenster, also wir glauben auch, dass ja in vielen Menschen noch ganz viel unentdeckte Talente schlummern und wir ja nur im jetzigen Berufsleben so einen kleinen Ausschnitt auch nur zeigen und auch da, wenn man in den neuen Systemstrukturen, Arbeitsumfeldern denkt, dann plötzlich entdeckt man Potenziale. Das ist eben so die Aufgabe als Agile Coach oder Scrum Master, dass man sich Leute anguckt und denkt, Mensch, da irgendwie, der hat jetzt ein paar Mal das und das irgendwie total gut gemacht. Das nimmst du jetzt und arbeitest damit so und dann kommt plötzlich vielleicht macht der eine jetzt erst das, man macht in ein paar Monaten das, weil der plötzlich der super Motivator ist oder so. Also man entdeckt halt den Menschen viel mehr in seiner Gänze und ja, hilft ihnen dann dabei, ihre Potenziale zu entfalten und einzubringen. Vielleicht sagt doch irgendwann, ich mache jetzt gar nicht mehr Business, sondern ich habe festgestellt, über meine Arbeit, ich kann viel besser schauspielern oder malen und mache dann halt in einem Jahr was ganz anderes. Und darum geht's. Also Menschen sozusagen so in einen schönen Zustand zu bringen, wo ihr Leben insgesamt auch zu bereichern. Also und Arbeit nimmt ja nun mal auch einen großen Teil unseres Lebens ein. Es sollte, finde ich, sich auch dann gut anfühlen und nicht nur etwas sein, wo ich hingehe, sehr viel Zeit verbringe, damit ich hinterher meinen Gehaltscheck bekomme.
Und endlich Feierabend habe.
Ja.
Ja, ich habe gerade eine Doku gesehen über New York. Ich war mit meiner Frau vor 13 Jahren war das da, also bevor die Kinder kamen. Unsere Große ist ja 12 und deswegen denken wir immer noch gern zurück und schauen uns manchmal Dokus an. Und da ging es dann um einen New Yorker und der läuft alle Straßen ab. Der hat dann so eine Karte und da sieht er dann schon, was rot markiert ist. Die Straßen ist er dann schon abgelaufen und dann wurde er dann gefragt, warum er das macht. Und dann sagt er, ja, ich habe früher, ich weiß es nicht mehr, in der Unternehmensberatung oder sowas gearbeitet und wollte das nicht mehr und wollte eigentlich was anderes machen und entdecken und jeden Tag neu und ein Abenteuer. Und womit würde er denn Geld verdienen? Ja, er ist er macht Cat-Sitting. So, und braucht nicht viel zum Leben. Und ist natürlich ein sehr verrücktes Beispiel, zeigt aber, wie viel möglich ist und dass man eben nicht nur das machen sollte und müsste, was irgendwer meint, dass man machen soll. Insofern finde ich dieses Buch sehr gelungen. Vielen Dank. Sehr schön gestaltet natürlich auch. Und tolle, inspirierende Zitate habt ihr da drin. Also wirklich, wirklich viele. Ich habe mir auch schon 2, 3 gleich aufgeschrieben. Ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Vielen Dank, dass ihr uns da heute so ein bisschen mit reingenommen habt. Also schaut euch unbedingt mal das Buch an. Unsere Zeit ist jetzt. Wir packen es natürlich in die Shownotes und auch die Links zu euren LinkedIn-Profilen. Habt ihr abschließend noch etwas, was ihr uns hier mit auf den Weg geben wollt?
Ich kann allen nur, oder tatsächlich, ich bin ein bisschen radikaler, aber sagt wirklich, macht Agilität, baut eure Systeme um, und zwar ab jetzt sofort. Hilft ja nicht nur den Unternehmen, erfolgreicher am Markt zu agieren, sondern eben macht es auch für uns menschlicher und nachhaltiger. Alles in Richtung Teal-Organisation. Das wäre mein Wunsch, Purpose-Driven Teal.
Es lohnt sich auf allen Ebenen und üben kannst du eben überall. So unser Prinzip, also da haben wir auch viele Tools im Buch und letzten Endes ist das ganze Leben ja auch viel Übung, so im positiven Sinn.
Schon in der Familie.
Genau.
Also herzlichen Dank, ihr beiden. Schön, dass ihr zu Gast wart. Euch weiterhin viel Erfolg und natürlich bleibt gesund.
Vielen Dank dir.
Und dann bis bald, wie ich immer gerne sage, bei Remote-Interviews dann hoffentlich auch bald mal im echten Leben auf dem Kaffee.
Ja, das wäre mal schön.
Ja. Sehr cool. Ja. Mach's gut, Gabriel. Danke, dass
dann.
Thanks for having us.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Ute und Martina. Folgt den beiden nochmal. Alle Links zu LinkedIn und natürlich auch zum Buch gibt es wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Bitte mit ein paar Sternen, mit Teilen in den sozialen Netzwerken. Erzählt euren Eltern, euren Geschwistern und Arbeitskollegen davon. Lasst uns da noch ein bisschen Fahrt drauf bekommen. Ich gebe mir alle Mühe, dass wir hier mit spannenden Gästen weiter nach vorne kommen. Und das Ganze lebt natürlich von eurem Feedback. Also schreibt mir doch bitte eine Nachricht über LinkedIn und Twitter oder auch eine E-Mail über meinen Blog gabrielrath.com. Mich interessiert, welche Folgen haben euch gefallen? Welche Gäste wünscht ihr euch und worüber sollte ich hier mit meinen Gästen unbedingt mal sprechen? Da bin ich sehr gespannt. Also ich sehe diesen Podcast wirklich als ein gemeinsames Projekt von uns und bereite mich gerade vor auf Folge 100. Es ist ja nicht mehr weit weg sozusagen und da habe ich mir was überlegt. Und zwar möchte ich einmal die Seiten wechseln. Ich werde mich also auf die Antwortseite begeben und lasse mich mal löchern. Kann mich da jetzt nicht großartig drauf vorbereiten, aber ich kann euch sagen, ich habe mir einen super Host eingeladen und übergebe sozusagen dann das Mikrofon und die Kontrolle. Ja, lasst euch da einfach überraschen, wer das sein wird, verrate ich in der nächsten Folge. Also die Episode 100 vom New Work Chat coming soon. Bis dahin haben wir aber auch noch einiges in der Pipeline. Folgt mir gerne auch auf LinkedIn, da gibt es jetzt eine Seite für den New Work Chat. Soweit von mir. Ich wünsche euch alles Gute und kann euch zum Abschluss nochmal auf ein spannendes Event hinweisen. Am 4.4. findet in Hamburg das Big and Growing New Work Festival statt, beziehungsweise ist das der erste Tag und an diesem werde ich auch dabei sein als Speaker und Impulsgeber. Und die Informationen dazu bekommt ihr über die Website Big and Growing Festival. Packe ich euch natürlich mit in die Shownotes. Vielleicht sehen wir uns dann also in Hamburg. Ich werde nämlich berichten, was ich in 100 Folgen des Podcasts gelernt habe über neue Arbeit. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute, schönes Wochenende, schöne Woche. Bleibt inspiriert und bleibt connected. Ja.